Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Wir machen hier gleich Kunstgeschichte für die, die so null Lust auf Kunst haben. Punk ist ja auf jeden Fall mal die große Kunst, gegen alles zu sein. Und wir nehmen heute diese Kunst mal so richtig ernst hier im Kompressor. Wir sprechen mit einer Kunsthistorikerin, die gerade ein 300 Seiten starkes Buch über Punk als Kunst geschrieben hat. Erfahren wir sicher einiges Neues über Punk. Das machen wir so in einer halben Stunde hier. Und gleich schauen wir aber erstmal kritisch auf die Lolas. Der größte deutsche Filmpreis wurde am Wochenende mal wieder verliehen und sorgt mal wieder für ziemlich viel Unzufriedenheit in der deutschen Filmwelt. Schauen wir uns gleich genauer an. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mal wieder gibt's Kritik am größten deutschen Filmpreis. Den Lolas wurden jetzt am Freitag wieder vergeben. Knapp 3 Millionen Euro Fördergelder stecken da drin. Großer Abräumer bei den Lolas war, überhaupt keine Überraschung, im Westen nichts Neues. Der große deutsche Filmerfolg, der nach den Oscars und den BAFTAs jetzt eben auch den größten deutschen Filmpreis bekommen hat. Aber andere, sehr gut besprochene, international gefeierte deutsche Filme, die waren bei den Lolas gar nicht erst nominiert, was viel mit der Jury zu tun hat, der Deutschen Filmakademie, die jetzt auch angekündigt hat, was am Vergabeverfahren zu ändern. Was da genau kritisiert wird an den Lolas und was sich da ändern soll und wird, das bespreche ich mit der Kulturredakteurin Christiane Peitz vom Tagesspiegel. Hallo Frau Peitz.
Hallo, guten Tag.
Besondere Aufregung gab es ja jetzt in diesem Jahr zu Christian Petzolds Film Roter Himmel, weil der bei der Berlinale den großen Preis der Jury gewonnen hat und international wurde der Film auch ziemlich gefeiert, aber für den deutschen Filmpreis war Roter Himmel nicht mal nominiert. Wieso ist das denn so? Fand die Jury den einfach nicht gut genug?
Naja, das müssten wir die 19-köpfige Vorauswahljury eigentlich fragen. Das war ja noch eine Stufe mehr, es ist so ein dreistufiges Verfahren und schon im allerersten Gang war Petzold nicht dabei. Übrigens auch Lars Kraumes Afrika-Kolonialismus-Film Der vermessene Mensch nicht. Da haben sich auch andere Menschen drüber aufgeregt und die Grundfrage ist halt immer wieder, wie kann es sein, dass eine Branche die Fördergelder, die Subventionen, wenn man so will, vom Staat in die Hand bekommt und selber verteilt? Die Deutsche Filmakademie ist ja die Branchenvertretung des Films und die bekommt das Recht, über die Lolas, über die Filmpreise zu entscheiden. Und das ist eine ungute Mischung. Und dann kann man sich nur fragen, naja, wieso ist jetzt Petzold wieder nicht dabei? Hat es vielleicht damit zu tun, dass Christian Petzold nicht Mitglied der Deutschen Filmakademie ist, dass er immer mal wieder Kritik an dieser Akademie geübt hat? Man kann nur spekulieren, aber natürlich fällt einem das ein, wenn es zum wiederholten Mal passiert, dass seine Filme nicht mal oder eben die Hauptdarstellerin seiner Filme nicht mal in den ersten Runden mit dabei sind.
Also die Deutsche Filmakademie, das ist quasi der Verein, der diesen Preis auslobt. Vielleicht können Sie uns das nochmal genauer erklären. Wie macht das diese Akademie, die Preisvergabe und wie ist die verwoben mit der deutschen Filmbranche?
Also es ist anders als bei den Oscars, den BAFTAs, den Césars und wie diese Akademiepreise in anderen Ländern alle heißen. Nämlich in Deutschland, als das vor 20 Jahren gegründet wurde, die Akademie, von Anfang an gekoppelt gewesen an diese Filmpreisgelder, die der Staat, die mit unseren Steuergeldern dotiert sind. Also der Bund hat gesagt, okay, liebe Akademie, gründet euch mal und ihr dürft dann diese Gelder, das sind insgesamt 3 Millionen Euro, verteilen. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass es ungefähr 600 Millionen Euro jährlich für Filmförderung im weitesten Sinne von Bund, Ländern in Deutschland gibt. Aber es ist schickes und kostbares Geld, was die Branche sehr liebt, weil da muss man keinen Antrag stellen, keine Gremien behelligen, hat keine Bürokratie mit. Der Produzent oder die Produzentin bekommt das Preisgeld. Schon bei der Nominierung sind das 250.000 Euro und kann damit einen nächsten Film. Das reicht natürlich nicht, aber das ist eine sehr gute Grundlage. Deshalb sind diese Gelder so begehrt von der Branche. Deshalb hat die Branche von sich aus daran bis heute nichts geändert. Denn die Forderung, die ja auch jetzt, glaube ich, Edward Berger sogar selber, Regisseur von dem Westen nichts Neues, der 9 Filmpreise gewonnen hat und 4 Oscars vorher, selbst der sagt, es wäre sinnvoll, das zu entkoppeln.
Genau, das hat er jetzt am Wochenende bei uns hier in Deutschlandfunk Kultur gesagt. Wir können ja mal kurz hören.
Lasst uns doch das entkoppeln vom Preisgeld und einfach nur den Preis als einen Preis einer Ehre verleihen. Das würde mir genügen.
Also Preis einfach nur als Ehre. Die ganzen Millionen, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Auch weil, wie Sie auch schon gesagt haben, die Filme wurden ja schon gefördert. Die haben ja schon deutsches Staatsgeld sozusagen bekommen. Genau. Wieso brauchen sie dann auch noch Geld in dieser Form? Ist das ein guter Vorschlag aus Ihrer Perspektive?
Ja, ich halte das für einen guten Vorschlag. Und solange das nicht passiert, also diesen Vorschlag kannte schon Kulturstaatsministerin Monika Grütters, ihr Vorgänger Bernd Neumann. Alle haben das immer wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die Kritik ist ja nicht neu, aber es hat sich bis heute nicht geändert. Vielleicht macht da Claudia Roth was. Aber solange da noch Gelder mit im Spiel sind, wäre eine andere Option eventuell statt einer Mehrheitsentscheidung durch die Akademiemitglieder, die ihre Kreuzchen zu machen, das zu ersetzen durch eine Juryentscheidung. Denn es sind, wie gesagt, kulturelle Fördergelder. Es ist der höchst dotierte Kulturpreis in Deutschland. Und über Kunst, sage ich immer gerne, kann man nicht abstimmen. Darüber kann man nur reden, diskutieren, auch gerne streiten. Und das können nur Menschen, die zusammensitzen in einer überschaubaren Zahl. Also warum installiert man nicht eine Jury, die gerne zu Teilen von der Akademie bestückt werden kann, und dann könnten aber auch noch andere Menschen wie andere Kulturschaffende wie Schriftsteller oder Künstler rein, und dann könnte ich eventuell auch damit leben, dass dieser Preis dann ein Preis der Filmakademie ist, wenn das nicht eine Mehrheitsentscheidung ist.
Sie sagen es, diese Vorschläge sind eigentlich gar nicht neu, die gibt es seit Jahren, diese Kritik gibt es seit Jahren auf mehreren Ebenen, und jetzt soll sich ja auch was ändern tatsächlich. Haben Sie das Gefühl, dass da diese Kritik angekommen ist, dass sich tatsächlich grundsätzlich was ändern könnte?
Jein, also was angekommen ist in der Akademie selbst, ist, dass dieses dreistufige Verfahren mit dieser Vorauswahl, das wollen sie ändern, und dem Vernehmen nach soll es durch ein zweistufiges Verfahren ersetzt werden, wo unter Umständen schon früher dann alle abstimmen. Ich weiß nicht, ob es dann besser wird, aber wie gesagt, das Problem ist ein strukturelles und viel grundsätzlicheres. Deshalb macht mich das nicht zufrieden.
Das sagt die Kulturredakteurin Christiane Peitz vom Tagesspiegel zur Kritik am Deutschen Filmpreis Lola. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich.
Wie umgehen mit der Dauerkrise, mit den scheinbar überall lauernden, sehr überfordernden Katastrophen? Vielleicht Urlaub machen oder eine Therapie machen oder Aktivistin werden oder Kunst machen? Am besten vielleicht alles zusammen. In Düsseldorf lief am Wochenende ein Festival, das vieles auf einmal sein wollte, das Regeneration Festival. Ein Festival für Pleasure, Solidarity and Healing, also für Freude, Solidarität und Heilung. Alles veranstaltet vom Forum Freies Theater in Düsseldorf. Und wie viel Erholung, wie viel Aktivierung da stattfand und wie sich Theater im Spa anfühlt, erzählt uns jetzt unsere Reporterin Dorothea Markus.
Nein, dies ist nicht der Spa am Bonneshof in Düsseldorf, dort, wohin die kanadische Künstlerin Erika Nichols die Besucherinnen zu ihrer Arbeit Latriarchy geladen hat. Aber so ähnlich hört es sich an im grün beleuchteten Schwimmbad, wo ich im Badeanzug sitze und warte, dass etwas passiert. Mit den drei Transmenschen, die durch das Wasser schreiten oder sich gegenseitig friedlich die Haare flechten. Doch im Spa dürfen auf keinen Fall Audioaufnahmen gemacht werden, und wohin auch mit dem Rekorder. Seltsam fühlt es sich an, nach Corona-Test und Umkleidekabine halbnackt im Vorraum der Wellness-Oase zu sitzen. Einer der Künstler macht ein Wasserritual mit uns. Einen Schluck nehmen, dann entscheiden. Ausspucken oder herunterschlucken. Und was passiert, wenn wir gegen den ersten Impuls handeln? Etwas tun, was wir eigentlich nicht wollen? So richtig will ich auch nicht im Schwimmbecken sein, wohin ich danach geleitet werde. Als Safe Space ist er definiert. Transpersonen sollen hier immer in der Mehrzahl sein. Maximal unentspannt fühlt sich das nun an. Auch ein paar lahme Schwimmzüge später. Und das ist wohl auch das Ziel. Ich als Cis-Person fühle mich markiert, ohne dass ich etwas dafür kann. Unerwünscht, dominiert, ausgeschlossen, irgendwie schuldig. So wie sich Transmenschen vielleicht dauernd fühlen? Ein Experiment, das ich am Ende verstörend finde. Doch das ändert sich schlagartig bei Mitu Sanyals Performance Hello Goodbye. Schon beim Reinkommen gibt es Komplimente oder eine Kopfmassage. Es duftet nach Ingwer und Thymian. In der Mitte des Raums ist ein Mandala mit Kristallen und Kräutern auf den Boden gelegt. Drumherum sitzen wir auf kuscheligen Großkissen. Die Autorin, Wissenschaftlerin und Künstlerin Mito Sanyal führt uns dann hindurch mit ihrer Partnerin Sandra Röseler und dem Musiker Matti Haus. A ritual for healing the past and the future. Erst einmal gemeinsam atmen. Dann verschiedene Meditationsübungen aus der Kundalini-Yoga-Praxis durchführen. Schließlich dürfen wir uns einen Stein und einen Kristall aus der Mitte nehmen, ihn mit unserer Selbstvergebung aufladen, den Kristall auf ein Wasserglas richten und das so mit Versöhnung gefüllte Wasser austrinken. Am Ende singen wir gemeinsam. So beschrieben hörte sich vielleicht lächerlich und etwas esoterisch an, tatsächlich aber stimmt das Ritual, um Vergangenheit und Zukunft zu heilen, warm, friedlich und fröhlich. Aber ist das überhaupt noch Theater? Oder ist das hier nicht vielmehr die maximale Selbstbespiegelung einer Szene? Frage an die Künstlerin und Sterbebegleiterin Sigmar Zacharias, die das Festival unter anderem mit Nea Spellfisch gemeinsam konzipiert hat.
Für mich hat es sehr viel mit Theater zu tun, wenn Theater eine politische Arena ist, in der man gesellschaftliches Handeln trainieren kann. Die Frage ist nicht, was wollen wir erreichen, sondern wie müssen wir uns vorbereiten dafür, was müssen wir trainieren, was können wir üben, was können wir praktizieren miteinander, um Zukunft zu leben.
Aber kreieren solche immersiven Fühlformate wirklich die Kraft für politische Veränderungen?
So, Regeneration hat nichts mit Wellness zu tun, sondern Regeneration hat was damit zu tun, dass man, wenn wir in transformativen Prozessen sind, schauen müssen, was müssen wir loslassen? Wie kann ich meine Privilegien nutzen, um andere hochzuheben und um anderen die Möglichkeit zu geben, die Situation besser wahrzunehmen als möglicherweise unter dem Schild meiner Privilegien.
Und letztlich muss ich Sigmar Zacharias am Ende des Wochenendes da auch recht geben. In einer Welt, in einem Theater, in dem sonst an allen Ecken analysiert, rezipiert und gedacht wird, wirkt es extrem stärkend, einfach mal etwas anderes auszuprobieren und die Grenze zwischen Kopf und Körper, Kunst, Ritual, Gefühl, innen und außen aufzuheben. Eine spannende Grenzerfahrung war es allemal.
Das Regeneration Festival, das lief gerade 9 Tage lang in Düsseldorf, ist gestern zu Ende gegangen, lief am FFT-Forum Freies Theater. Und für uns miterlebt hat es Dorothea Markus hier in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Weswegen fliegen die Kraniche erst so? In V-förmiger Formation? Und was ich mich noch frage, weswegen tun wir unsere kostbare Zeit an Dinge verschwenden, die wo der Mühe gar nicht wert sind. Weil, also ich glaub schon, dass unser Leben gar so kurz gar nicht ist. Na, wir machen's durch Zeitvergeudung kurz. Meinen's nicht? Na, dann wieder denke ich mir, hätte man beliebig viel Zeit, dann könnte man's auch vergeuden, weil es gäbe ja allweil wieder eine neue. Aber so ist's halt einmal nicht. Unser Leben ist also doch kurz. Das ist das Blöde.
Fundbüro allerlei, guten Tag.
Verstehen Sie mich?
Ganz schlecht, wo sind Sie denn?
Auf der Annapurna 2. Es gibt sehr wenig Sauerstoff hier oben.
Wie bitte? Ich verstehe Sie so schlecht.
Annapurna? Ein Gebirgsmassiv im Himalaya.
Was haben Sie verloren?
Begleiter.
Ihre Kleider?
Mein Begleiter.
Können Sie etwas deutlicher sprechen?
Die Uhr ist stehen geblieben.
Farbe vom Material?
Es handelt sich um einen Menschen.
Bleiben Sie ruhig, ganz ruhig.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin.
Orientierungssinn, Frau Wiedenkopf, hinten die 255.
Moment, ich sehe da etwas. Ich glaube, das ist der.
Wer?
Mein Kollege. Da ist mein Kollege.
Fundbüro allerlei. Sie werden gleich verbunden. Bleiben Sie dran, bleiben Sie drin und Sie gehen nie verloren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Miriam Rossius.
Der Deutsche Musikrat rät der ARD zu einer Kreativpause beim Eurovision Song Contest. Obwohl die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu den vier wichtigsten Geldgebern des Musikwettbewerbs gehörten, sei die Bilanz schon in den vergangenen Jahren eher negativ ausgefallen. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, kritisierte, es brauche keine zweitklassige Show, bei der die künstlerische Qualität nur noch eine untergeordnete Rolle spiele. Die ARD sollte, auch mit Blick auf andere Unterhaltungsangebote, Mittel einsparen. Dieses Geld sollte dann aus Sicht des Musikrats lieber anders verwendet werden. Für Kulturprogramme, die Zusammenarbeit mit regionalen Kulturakteuren und auch um Rundfunkorchester und Chöre zu erhalten. Der deutsche ESC-Beitrag war beim Finale am Samstag auf dem letzten Platz gelandet. In London sind die BAFTA Television Awards vergeben worden. In einer Zeremonie bekamen die besten Fernsehprogramme aus dem vergangenen Jahr die begehrten Auszeichnungen. Franziska Hoppen.
Zu den Gewinnern gehört die nordirische Comedy-Serie Derry Girls, die das Alltagsleben von Teenagern während des Nordirland-Konfliktes in den 90ern zeigt. Den Preis für die beste internationale Fernsehserie gewann Dahmer, eine Miniserie produziert für Netflix, die die Geschichte des US-Serienmörders Jeffrey Dahmer erzählt. Auch Schauspielerin Kate Winslet erhielt eine Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin im Drama I Am Ruth, das von Mutter-Tochter-Konflikten handelt. Die British Academy Television Awards gelten als die bedeutendsten Filmpreise Großbritanniens.
Das Goethe-Institut plädiert für mehr Aufarbeitung des Kolonialismus. Präsidentin Carola Lenz sieht in der Rückgabe der Benin-Bronzen aus deutschen Museen nach Nigeria nur den Beginn eines langen Prozesses. Lenz sagte der Berliner Zeitung wörtlich, wir müssen umfassend darüber nachdenken, welche Spuren von Kolonialismus wir in unserer eigenen Gesellschaft finden. Initiativen wie Decolonize Berlin und Hamburg Postkolonial seien darum wichtig. Der Bayerische Journalistenverband kritisiert ein Rezeptheft des Boder Verlags, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde, in dem aber ein Hinweis auf den Einsatz von KI fehlte. Leserinnen und Leser hätten an keiner Stelle erfahren, dass die Rezepte nicht von Menschen geschrieben, die Gerichte nicht fotografiert und wohl auch nie gekocht und geschmeckt wurden, teilte die Journalistengewerkschaft in München mit. Es geht um ein Extraheft mit Pasta-Rezepten vom Magazin Lisa Kochen und Backen. Boder bestätigte der Süddeutschen Zeitung, dass das Heft mithilfe der KI-Werkzeuge ChatGPT und Midjourney erstellt wurde. Ein Sprecher habe auf ein Experiment in sehr kurzer Zeit unter realistischen Bedingungen verwiesen. Der Journalistische Verband hält dagegen, das Experiment sei fahrlässig. Wer Leserinnen und Leser über den Einsatz von KI täusche, untergrabe deren Vertrauen.
Und wir sprechen jetzt über eine Musik- und Kunstform, die gar nicht so leicht zu greifen ist. Ja, wir sind schön leer. Das sind die Sex Pistols, die Urband des britischen Punk. Und daran denken wahrscheinlich auch die allermeisten beim Wort Punk, an Musik, vielleicht auch an Mode. Aber vielleicht kommt man Punk als Bewegung am allernächsten, wenn man es als echte Kunstbewegung sieht. Einer der Gründer der Sex Pistols, der hat auch tatsächlich gesagt, die Band wurde eigentlich nicht als Band gegründet, sondern als Kunstwerk, als eine Idee. Punk als Kunstrichtung. Diese Woche erscheint ein Buch, das da richtig tief einsteigt und das analysiert. Das Buch heißt Punk Art History und geschrieben hat es die Kunsthistorikerin Marie Skoff und die sitzt hier bei mir. Hallo Frau Skoff.
Hallo.
Die allermeisten verbinden mit Punk natürlich Musik. Punkbands gibt es seit Ende der 70er bis heute noch und nöcher, ganz viele kleine Punkbands in irgendwelchen deutschen oder internationalen Dörfern. Ist Punk eine musikalische Bewegung oder ist es doch eher Kunst?
Es ist auf jeden Fall beides. Also natürlich verbindet man in erster Linie Punk mit Musik und es ist auch eine musikalische Richtung, aber eigentlich ist Punk viel mehr. Das ist eine künstlerische, eine kulturelle, eine soziale Bewegung, die eigentlich fast allen Bereichen des Lebens betrifft. Mode, Kunst, Musik, Poesie. Vielleicht mehr als alles andere ist das ein Lebensstil, eine bestimmte Haltung gegenüber dem Leben, was dann in ganz vielen, auf ganz vielen Arten und Weisen zu Ausdruck kommen kann.
Und was daran sehr spannend ist und was Sie in Ihrem Buch immer wieder deutlich machen, ist, dass Punk einerseits so eindeutig ist und so laut und extrem und gleichzeitig ist es super ephemer und man kann es eigentlich überhaupt nicht greifen. Es ist sehr widersprüchlich, einerseits irgendwie progressiv und wir müssen alles ändern, aber gleichzeitig gibt es auch keine Alternativen, es gibt gar keine Zukunft, das ist paradox. Diesen Widerspruch muss man wahrscheinlich einfach aushalten, oder? Wenn man Punk verstehen will.
Absolut, ich glaube, dieser Widerspruch und dieses Paradox, das ist ein Teil von dem, was Punk ausmacht. Also Punks sind gar nicht da, um verstanden zu werden, schon gar nicht von irgendeinem Establishment. Es ist von Anfang an so in Punk, dass es ein Paradox ist, dass sie so expressiv sind, so sehr was ausdrucken. Und dann ist es aber nicht greifbar, was genau das ist. Die kommen nicht mit Forderungen um die Ecke. Und das ist aber auch teilweise sehr bewusst. Sobald man Forderungen stellt und ganz genau sich darauf einlässt, zu sagen, das und das und das sind die progressive Ziele, die wir verfolgen, dann macht man sich auch irgendwie so einen Teil von einem Prozess, wo was verhandelbar ist. Und daran hat Punk eigentlich gar kein Interesse. Da könnte man vielleicht sogar sagen, dass sie Dada ähneln, weil die Dadaisten auf ähnliche Weise Nonsens betrieben haben und gar nicht erst mit irgendwelchen progressiven Forderungen sich aufgestellt haben. Ich glaube, das ist etwas, was gerade in den allerersten Jahren von Punk sehr wichtig ist. Also man könnte auch sagen, dass Punk in den, also wirklich so 76, 77, 78, erstmal No Future ist eine Negation, Destruktion. Da geht es gar nicht darum, irgendwie was aufzubauen. Da gibt es aber dann auch einen Bruch innerhalb von Punk. Also die, es schon in 1979 singen Crass, denn Punk is dead. Also da ist es gerade mal irgendwie so 2,5, 3 Jahre alt.
Ja.
Und natürlich ist Punk da noch nicht dead. Aber die Bewegung fängt schon an, sich zu ändern. Und da kommen auch mehr Strömungen, die vielleicht auch von Do-It-Yourself, von einer progressive, eher kreative Richtung geprägt sind und die dann auch anfangen, tatsächlich auf eine andere Art und Weise politisch aktiv zu werden. Insofern gibt es immer auch diesen beiden Seiten von Punk, das Destruktive und das Kreative.
Ja. Wir können ja mal zu den Wurzeln gehen und auch schauen, welche Rolle da die Kunst spielt. Vivian Westwood ist da natürlich eine ganz prägende Figur. Schreiben Sie auch viel drüber in Ihrem Buch. Ihr Laden, Ihr Sexladen, den sie in London hatte, das ist ja quasi die, also die Geburtsstätte des britischen Punks. Was war das für ein Laden? Um was ging es Westwood damals?
Der Sexladen in Kings Road ist einer von den allerwichtigsten Orten im britischen Punk. Und Vivian Westwood war von Anfang an, hat sie gesagt, dass es ihr darum ging, mit diesem Laden Aufruhr zu stiften, das System zu hinterfragen, auch gegen die ganze Heuchlerei, die geherrscht hat in Großbritannien, generell in den westlichen Gesellschaften zu dieser Zeitpunkt, dagegen so anzukämpfen. Und da hat sie von Anfang an gesagt, da ist Sex ein Vehikel dafür. Sex ist immer ein gutes Instrument, wenn man schockieren will, wenn man Tabus brechen will. Das ist natürlich auch etwas, wo Punk auch zurückgreift auf Surrealismus zum Beispiel. Also die SurrealistInnen haben auf ähnliche Art und Weise durch Sex und Sexualität das Patriarchat in Frage gestellt, die ganzen Kategorien, in die wir denken, in Frage gestellt. Und das ist ein sehr libertärer Gedanke, also auch im Wirklichen von Freiheit getragen. Und in diesem Laden sind dann wirklich auch S&M und Fetisch, T-Shirts, auch mit diversen Sprüche drauf verkauft worden, da so zusammengetragen, ja.
Und da war ja auch so eine Art, also haben Sie es auch schon gesagt, eben gegen Establishment, gegen Patriarchat, also auch ein feministischer Anspruch, ein Anspruch, das zu nutzen, um dann doch konkrete Forderungen zu stellen? Oder wiefern kann man das zusammenbringen?
Genau, also das ist eine gute Frage. Feminismus, glaube ich, ist im Punk, das sind wenige Frauen zu diesem Zeitpunkt, die sich wirklich als FeministInnen bezeichnen. Aber sie sind von feministischen Gedanken sehr geprägt. Und irgendwo positionieren sie sich so zwischen zweiter und dritter Welle. Also viele von den Frauen in Punk kommen von der zweiten Welle und distanzieren sich aber gleichzeitig davon. Das heißt, sie sind übereins mit vielen von den Forderungen der Frauenbewegung dieser Zeitpunkt, aber die distanzieren sich von anderen Seiten, unter anderem, weil sie eben Leopardenmuster tragen wollen und roten Lippenstift und hochhackigen Schuhen, während sie auf Punkkonzert gehen und sich nicht vorschreiben lassen wollen, wie sie so leben haben. Und insofern sind die bei manchen Sachen gehen, die schon so ein ganz bisschen Richtung dritte Welle Feminismus. Und viele von denen bezeichnen sich zwar nicht als Feministinnen, aber leben das doch sehr wohl vor.
Kommen wir zu einem anderen Beispiel vielleicht, wenn wir schon über Sex und Punk sprechen, die Gruppe Coom Transmissions, auch eine britische Gruppe, die sehr explizite Live-Shows gemacht haben mit Live-Sex auf der Bühne, mit blutigen Tampons, mit Spritzen, Messern, alles, was man sich so vorstellen kann. Welche Rolle haben die gespielt und wieso waren die so wichtig für die Punkbewegung?
Die waren so wichtig, weil sie quasi innerhalb der Kunstwelt so eine Entsprechung zu den Sex Pistols waren. Also sie haben eine große Show gemacht 1976 im ICA, was so ein großer Skandal wurde. Das war die Ausstellung Prostitution. Und danach wurden sie dann auch von konservativen Politikern als Wreckers of Civilization, als Zerstörer der Zivilisation bezeichnet. Und in dieser Ausstellung, was ganz interessant ist, die Coom Transmissions kommt eigentlich aus den 60er Jahren als eine Fluxusbewegung. Und das ist ja einer der Sachen, die ich auch versuche zu beschreiben in dem Buch, dass bisher, wenn überhaupt irgendwie dieser Kunstaspekt analysiert wurde in Bezug auf Punk, dann häufig rückgreifend auf Dada, wogegen auch die Kunstbewegungen, die direkt davor liegen, wie Fluxus oder Pop Art, eine große Rolle spielen. Und Coom Transmissions kommen direkt von diesen 60er, 70er Jahren rein in den Kunstbetrieb in den 70er Jahren und arbeiten eben mit Performance-Kunst und sowas. Und 76 auf der Prostitution Exhibition töten sie sich dann auch quasi selber als Kunstgruppe und treten ab da dann als Throbbing Gristle, als Musikgruppe auf und tragen insofern auch die ganze Zeit beide Elemente in sich. Und eine der wichtigen Positionen in dieser Gruppe ist Cosi Fanny Tutti. Das ist eine der Künstlerinnen, eine Schlüsselfigur. Und auf der Pressemitteilung zum Beispiel, da posiert sie in Korsett, in schwarzen Strümpfen und mit einer schwarzen Gesichtsmaske. Ihr Ellbogen leicht an der Ecke von einem Divan angewinkelt und ihr Bein angewinkelt und sie ist dann nackt im Schritt. Und diese Art, wie sie sich positioniert hat, das ist eine ganz genaue Inszenierung wie Manets Olympia von 1863. Und dieses berühmte Bild von Manet ist wiederum ein Zitat von Ingres, der wiederum Tizian zitiert. Also das ist ein ganz, ganz berühmtes Bild innerhalb der Kunstgeschichte. Und Cosi nimmt das und macht aber dann ihr ganz eigenes draus. Also erstens ist sie eben nicht den männlichen Blick unterworfen, sondern sie ist in Kontrolle. Sie guckt auch auf dieses Bild so ganz leicht nach unten, so uns, den Betrachtern. Ist es ihr eigenes Bild und sie ist diejenige, die die volle Kontrolle hat über dieses Bild. Und das ist natürlich eine große Provokation auch gleichzeitig.
Da hört man total die Kunsthistorikerin bei Ihnen durch. Sprechen über das neue Buch Punk Art History, über Punk als Kunstbewegung, nicht nur Musikbewegung, denn dieses Buch zeigt, dass mit sehr vielen Beispielen die Punkbewegung war eine Idee, die größer war als die Musik. Punk war und ist eine soziale, kulturelle Bewegung. Bei mir ist die Autorin des Punk Art History Buchs Marie Skoff. Frau Skoff, wir haben viel über Punk in Großbritannien gesprochen. Schauen wir nach Deutschland. West-Berlin, die tödliche Doris, große Band, aber auch Kunstprojekt, die unter anderem auch Filme gemacht haben, zum Beispiel diesen Kurzfilm hier. Das ist ein Film von Anfang der 80er. Ganz verwackelte Aufnahmen sind es. Man sieht ein kleines Kind durch die Straßen stolpern. Das hat so hochgekämmte Stachelhaare und hat ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz drauf. Und das Video heißt Das Leben des Sid Vicious. Was ist das für ein Film?
Das ist ein Film, den die tödliche Doris gemacht hat 1981 und eben ein Super-8-Film. wo Sid Vicious, also den Bassisten von Sex Pistols, gespielt wird von einem zweijährigen Kind. Und in dem Film sehen wir dann die letzten Szenen, die letzten Jahre von Sid Vicious. Also da sind dann nachgespielt von dem zweijährigen Kind Szenen aus Julian Temples The Great Rock'n'Roll Swindle, wo Sid Vicious durch die Straßen von Paris läuft und Randale macht. Dann sind Szenen aus dem Chelsea Hotel, wo Sid Vicious angeblich oder wahrscheinlich seine Freundin Nancy Spongin umgebracht hat. Das ist in dem Film mit ganz viel Ketchup-Blut dargestellt. Und zum Schluss dann eben auch die Heroin-Überdosis, wo das zweijährige Kind, das sieht so aus, als ob es sich eine Spritze setzt und dann schläft es halt ein. Mhm. Und diesen Film hat die tödliche Doris gemacht, nur gerade mal ein Jahr, nachdem Sid Vicious gestorben war. Natürlich hat das auch viele schockiert. Ich muss auch sagen, selbst heute noch, wenn man diesen Film anguckt, geht es einem nahe, weil dieses Unmittelbare, das Kindliche von dem Kind wirkt auf einen. Und man nimmt natürlich auch wahr, dass es ein kleines Kind ist, was gesagt bekommt, was es zu tun hat und instrumentalisiert wird.
Genau, so diesen Eindruck hat man. Ne? Man fragt sich, wird es ausgenutzt hier gerade für die Kunst oder so?
Ja, und das ist natürlich irgendwo auch die Frage, was die tödliche Doris stellt in Bezug auf Sid Vicious. Also diese Begriff von auch irgendwo der Unschuld von Sid Vicious oder die Vorstellung von einem unschuldigen Kind, was getrieben wird dazu, Heroin zu nehmen und dem es schlecht geht aufgrund von der Gesellschaft. Das ist so eine Idee, was in Punk ganz häufig vorkommt. Also das Kindliche spielt eine ganz große Rolle im Punk. Da hat man so einen Peter Pan-Eskapismus und einen Oliver Twist-Realismus. Man hat wirklich ganz, ganz harte, viele Punks waren ja auch tatsächlich sehr, sehr jung. Und man greift aber auch wiederum zurück in die Kunstgeschichte und guckt sich an die Idee von dem Kindlichen als jemanden, der noch nicht korrumpiert wurde von der Gesellschaft. Also das Kindliche noch als etwas Reines, was dann erst zerbricht und in Anführungszeichen böse wird, als Reaktion auf die Boshaftigkeit der Erwachsenenwelt.
Also so die Unschuld eigentlich. Also der Urpunk ist dann die Unschuld. Klingt eigentlich komisch.
Ist auch nur eine Seite, würde ich tatsächlich sagen. Mhm. Es gibt die ganze Zeit auch dem Gegenüber auch das Kindliche als die ultimative Freiheit in die andere Richtung. Kindheit kann ja auch so im freudschen Sinne das absolute It sein. Ich tue genau, wie es mir gefällt. Ja. Ich nehme auf niemanden Rücksicht. Freud hat ja tatsächlich diese anal-sadistische Phase des Kindes und das ist auch etwas, was in der Punkkunst dann thematisiert wird. Also auch umgekehrt, komplett ohne Restriktionen, einfach das zu tun, was man selber will. Mhm. Und diese Doppeldeutigkeit ist aber, egal wie rum man das dreht, ist das Kindsein, das Freisein. Mhm. Und dieses Freisein ist natürlich etwas, was das ist vielleicht das, was am nächsten drankommt, als das, worum es geht in Punk.
Ja, das ist vielleicht das große Stichwort. Sie haben es jetzt so oft erwähnt, also die künstlerischen Bezüge. Es wirkt so, als hätten sich viele Punks tatsächlich auch Gedanken gemacht und sich in einen Kontext gesetzt. Ne? Also Kontext zu Dadaismus, Surrealismus, natürlich Andy Warhol, Pop Art, Fluxus, all das haben sie genannt. Es wirkt alles so schlüssig, wie sie das sagen und auch wie das in ihrem Buch beschrieben wird. Und trotzdem ist Punk ja im Bewusstsein der meisten Menschen nämlich gerade keine Kunstbewegung, sondern eine Musikbewegung. Wie würden Sie das denn einordnen? Also in welchem Verhältnis steht es oder wieso ist die Musik dann so groß geworden, der Musikaspekt und andere künstlerische Aspekte dann nicht mehr?
Ich glaube, dass ganz viele von den KünstlerInnen, die sich nahe dran am Punk bewegt haben, die sich haben inspirieren lassen von Punk oder die selbst Punks waren, gar nicht unbedingt in dieser Kunstwelt rein wollten. Also genauso wie es eine sehr große Genauso wie die Künstler eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie sie sich so der Geschichte, so der Kunstgeschichte verhalten, genauso haben sie viele auch eine genaue Vorstellung davon, wie sie sich, dass sie sich nicht vereinnahmen lassen wollen von dieser Kunstwelt, von dieser kunsthistorischen, was ist der nächste Ismus, auch irgendwo so eine lineare Kunstgeschichtsschreibung, was ist das, die nächste Rebellionsbewegung, die dann zuerst ganz schockiert und dann irgendwann doch noch einverleibt wird. Mhm. Und da ist so ein großes Bewusstsein auch dafür, was frühere sehr radikale Bewegungen widerfahren ist. Also sei es Dada oder so eine Bewegung wie Cobra, die dann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre sehr radikal ist, sehr politisch ist und letztendlich im Museum endet und große, bunte, schöne Bilder an der Wand darstellt. Und da, glaube ich, ist eine sehr große Bewusstsein auch.
Was in Ihrem Buch auch klar wird, ist, dass es eine alte Bewegung ist. Dass das, oder die Frage stellt sich, welche Rolle spielt das heute? Ne? Und Sie machen das zum Schluss ganz kurz auf und das fragt man sich natürlich, Jugendbewegung heute, Fridays for Future, auf keinen Fall, also nicht No Future, sondern wir wollen Zukunft. Man könnte denken, Punk ist obsolet. Wie würden Sie das sagen?
Ich glaube, dass Punk überhaupt nicht obsolet ist. Also ich glaube, dass, jetzt habe ich vergessen, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, Punk ist ein Virus, der mutiert. Und ich glaube, das ist sehr richtig. Also Punk ändert sich über die Jahre und Punk ist natürlich heute was komplett anders als 76. Punk war aber auch schon 79 was anders als 75. Mhm, und ich glaube, diese beiden Seiten, worüber wir vorhin gesprochen haben, also das Destruktive, anders, einerseits der Hedonismus, der Negation von Lügen und andererseits auch dieses Do-it-yourself und das politische Engagement. Beide diesen Seiten, glaube ich, sind heute total relevant. Und ich glaube, dass wir schon eine jugendliche Generation haben, also Teenager heute, die in die Zukunft, wieder in eine No-Future-Zukunft gucken und dann entweder Fridays for Future bilden oder aber auch Extinction Rebellion oder Last Generation, letzte Generation, irgendwie sich an einen Schneidepunkt sehen und überlegen, welche Tools habe ich zur Verfügung, in welche Richtung kann ich gehen, um gegen diesen No-Future-Aspekt anzukämpfen.
Das sagt die Kunsthistorikerin Marie Skoff, die sich sehr eingehend mit Punk als Kunstbewegung befasst hat und dazu ein Buch geschrieben hat, das sehr genau und sehr vielschichtig die Ideen der Punkbewegung in den Blick nimmt. Das Buch heißt Punk Art History, hat 308 Seiten, kosten ungefähr 33 Euro und ist noch gar nicht raus, aber es wird in diesen Tagen erscheinen, in 3 Tagen wahrscheinlich, auf Englisch bei Intellect Books. Und wir haben darüber gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank, Frau Skoff.
Dankeschön.